Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.
Herzlich willkommen zu Good Vibrations. In diesem Podcast sprechen 4 Hundetrainerinnen darüber, wie dir das freundschaftliche Zusammenleben mit Hunden im Alltag gelingt. Was sie eint, ist der Wunsch nach einem friedlichen, gewaltfreien Miteinander mit unseren Vierbeinern. Diese Folge ist eine ganz besondere und eine Premiere, denn Nicole Gerwig, Ute Rott und Sabine Wöhner freuen sich über wunderbaren Besuch, den dir Sabine gleich vorstellt. Nur eins vorweg, hier und da gibt es ein paar technische Knarzer, das bitten wir zu entschuldigen und wünschen dir ansonsten sehr viel Freude bei diesem tollen Gespräch.
Hallo ihr Lieben, heute haben wir das große Vergnügen, einen Gast bei Good Vibrations begrüßen zu dürfen, und zwar unsere Claudia Muxfeld. Kennt ihr nicht? Ist ein großer Fehler. Die Claudia macht nämlich Zoopharmakognosie. Kennt ihr auch nicht? Naja, macht nichts. Deswegen ist sie ja da, um uns das zu erklären. Claudia macht seit 2017 Zoopharmakognosie mit Tieren, und da geht es um die Selbstmedikation von Tieren, weil Tiere sind sehr viel schlauer, als wir denken. Und das erzählt uns jetzt die Claudia.
Ja, ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin also ganz froh, dass ich hier eingeladen bin und mein super, super spannendes, totales Herzensthema, dass ich das hier mal davon erzählen darf. Zoopharmakognosie begleitet mich oder ist wegweisend für mich geworden mittlerweile. Mein Name ist Claudia Muxfeld und ich wohne in der Nähe von Landsberg und bin also diesem Thema total verfallen. Zoopharmakognosie. Keiner kann sich's merken. Jeder stolpert über diesen Begriff, aber ich möchte einfach nur mal kurz sagen, was es bedeutet, und dann kann man sich das vielleicht viel, viel einfacher merken. Setzt sich einfach aus 3 Wortteilen zusammen. Zoo oder Zoo bedeutet Tier. Pharma ist die Droge und Gnosis ist das Wissen. Also ganz einfach, das Tier weiß über die Droge oder die Medizin Bescheid. Und es ist was absolut Angeborenes und es kann wirklich auch jeder. Auch wir Menschen, weil wir sind ja schließlich auch Säugetiere. Ja, es ist ein angeborenes Verhalten, das habe ich ja schon gesagt, intuitiv, also weiß der Mensch oder auch das Tier, was es braucht. Und der Wegweiser hierzu ist die Nase. Und die Caroline Ingraham, die hat vor über 40 Jahren angefangen, da zu forschen, und sie hat eine Theorie dazu entwickelt, das nennt sich die Sensory Modulation Theory. Also die Theorie der sensorischen Modulation. Das bedeutet, dass die Annehmlichkeit eines Geschmacks vom Gesundheitszustand oder von der Verfassung eines Organismus beeinflusst wird. Also man kann sich das so vorstellen, ihr kennt es ja vielleicht, man hat doch manchmal so Phasen, wo einem irgendwas, wo man so richtigen Janker auf was hat, wo man so richtige Vorlieben hat. Da mag man nur Karotten essen oder man hat also irgendwas anderes, wo man plötzlich sagt, boah. Und meistens hat das dann schon einen Hintergrund, warum man das mag. Und plötzlich kann man es auch nicht mehr essen. Oder dass man zum Beispiel, wenn jemand schwanger ist, weiß man auch, dass sich die Geschmackswahrnehmung und die Geruchswahrnehmung verändert, weil man da auch intuitiv merkt, dass man bestimmte Substanzen zum Beispiel schlechter verwerten kann oder dass einem die nicht gut tun. Und das ist bei Tieren eben ganz genauso, und wir Menschen können das im Übrigen auch. Und es ist tatsächlich so, dass wenn man dann die Dosis erreicht hat, dann wird so ein Stoff, den man vorher mochte, zum Beispiel wieder unangenehm. Die Ute hat eine Frage.
Ich kenne das ja zum Beispiel daher, dass wenn einem schlecht ist, ja, und man sich vielleicht auch übergeben muss und man geht so in sich, dann bleibt man, was habe ich gegessen, was habe ich getan die letzte Zeit, dann bleibt man an dem hängen, was die Übelkeit tatsächlich verursacht hat. Und es geht ja in die gleiche Richtung, ne?
Nicht und ganz. Nee, man muss sich das ein bisschen anders vorstellen. Also hier ist es ja so, dass eigentlich Stoffe aufgenommen werden, die nicht unbedingt zum Nahrungsspektrum gehören. Also wie ist das Ganze entstanden oder wie hat man das beobachtet? Es war ja so, dass der Professor Huffman, der war in den Mahale-Bergen in Tansania und hat dort zufällig beobachtet, dass Schimpansen in der Regenzeit eine Pflanze zu sich genommen haben oder vielmehr an der herumgekaut haben, die eigentlich giftig ist. So, und dann hat er gedacht, hoi, warum, was ist da, was passiert da? Und er hat gesehen, dass das nur Affen machen, die also Durchfall hatten oder denen es schlecht ging. Und vor allem in der Regenzeit hat er das beobachtet. Das war eine zufällige Beobachtung. Und da hat er gesehen, dass die Affen haben sich dann schlafen gelegt. Und circa 24 Stunden später sind die aufgestanden und denen ging es wieder gut. Und dann hat er gedacht, okay, was ist das? Und das war so diese zentrale Entdeckung. Und dann hat man eben angefangen, danach genauer zu forschen. Und jetzt ist ja diese Pflanze, die Monona amygdalena, gehört eben nicht ins Nahrungsspektrum. Also das Besondere an der Zoopharmakognosie ist, dass wir eben Pflanzen auswählen oder Stoffe auswählen, die wir vielleicht normalerweise gar nicht zu uns nehmen würden, aber intuitiv wissen, das hilft uns jetzt. So wie das eben bei den Affen der Fall ist. Die Nicole hat eine Frage.
Das heißt, also man könnte ja sowas beobachten, was man vielleicht des Öfteren sieht, dass der Hund zum Beispiel vermehrt Gras frisst, dass der Hund vermehrt zum Beispiel Erde frisst. Ich kenne auch Hunde, die zum Beispiel dieses, ach, wie heißt das jetzt, was man hier auf die Beete macht, dieses Holzschnipselzeug.
Ja, dass die Rinde fressen zum Beispiel.
Genau, sowas, ne? Sowas meinst du, ne?
Ganz genau. Also das ist auch eben Zoopharmakognosie, hat halt verschiedene Formen. Ne? Also das eine ist eben, dass Erde gefressen wird, das ist Geophagie, oder wenn eben, hat man gesehen, dass also Lemuren zum Beispiel bestimmte Insekten sich übers Fell reiben, weil die quasi dann, die geben dann so ein Sekret ab und damit behandeln sie sich selber gegen Parasiten. Oder dass Vögel sich auf Ameisenhaufen setzen und warten, dass die Ameisen sie bepinkeln, damit sie quasi auch Milben aus dem Gefieder kriegen. Und das ist alles Zoopharmakognosie. Und dieses Verhalten ist einfach intuitiv. Und die Caroline hat eben angefangen, dann genauer hinzugucken. Also dieses sich aus, man hat ja angefangen, mehr zu beobachten. Man hat in der Zwischenzeit Verschiedenes schon beobachten können. Man weiß, dass Hasen Thymian fressen, eben um auch Parasiten zu bekämpfen. Oder ganz bekannt war ja, letztes Jahr ging das durch die Medien, dass ein Orang-Utan in einem Naturreservat, der hat man gesehen, dass der eine große Fleischwunde im Gesicht hatte. Und der hat Pflanzen gesammelt, hat die gekaut und hat die auf die Wunde aufgetragen. Es ist dann verfolgt worden und es ist abgeheilt, also ohne große Verletzungen. Also wer das googeln will, kann das wirklich finden. Das ist echt spektakulär gewesen. Und letztendlich ist es eben so, dass die Tiere, wenn die jetzt zum Beispiel Gras fressen, muss man auch unterscheiden, wie wird Gras gefressen. Es wird Gras gefressen zum Erbrechen zum Beispiel, ne? Oder es ist aber natürlich Hunde jetzt in dem Fall, das sind ja Allesfresser, die fressen auch einfach Grasspitzen, weil die halt, weil das Süßgräser sind und weil das einfach angenehm schmeckt, ja. Eigentlich muss man sich ja überlegen, die Natur ist doch klar, dass die Sachen parat hält, damit ein Organismus nicht gleich ausgeknipst wird. Weißt du, wenn er irgendwas sich mit was infiziert, dann muss es ja Mechanismen geben. Wie hätten wir sonst in der Evolution überlebt, ne? Nicole, du hast noch eine
Ja,
Frage.
genau. Du hast es ja im Prinzip schon fast so ein klein bisschen beantwortet. Ich wollte noch mal so ein paar praktische Beispiele, was jetzt so ein Hundehalter, also was er im Prinzip an seinem Hund beobachten kann und was er dann auch damit anfangen kann. Also wie könnte jetzt die Zoopharmakognosie einem Hundehalter helfen?
Also es sind verschiedene Faktoren. Also zum einen ist, dass man einfach mal wirklich genau hinschaut, was tut denn mein Hund da? Also es heißt immer, der frisst alles oder so. Guck da mal genau hin. Also das ist wirklich interessant zu beobachten. Man sieht, dass die, wenn die zum Beispiel mal Erde fressen, dann ist es ja so, dass sie nicht einfach willkürlich Erde in sich hineinfressen, sondern dass die an ganz bestimmte Stellen gehen, weil sie halt zum Beispiel mit der Erde entweder was neutralisieren wollen im Körper, vielleicht wollen sie die Mineralien sogar, oder sie wollen vielleicht sogar die antibiotischen Stoffe der Streptomyzeten, die im Boden leben. Also ein Hund oder ein Tier macht es nicht einfach so. Und das ist, was eben auch bei der Zoopharmakognosie, wenn man da mal einen Blick drauf hat, und wenn man erlebt, man muss es wirklich mal erleben, dann ist es noch viel, viel besser zu spüren, wie klar die wählen. Und was ja so mein absolut riesiger Appell eben ist, wenn ich so hier mit, ich biete ja den Hunden ätherische Öle und verschiedene Kräuter an, nach einer vorherigen Anamnese. Und es ist so spannend zu sehen, dass die eben auch in Labrador nicht alle Kräuter, die ich ihm anbiete, vom Teller leckt. Dass der eben nicht alle Öle irgendwie will oder so. Nein, überhaupt nicht. Und da kommt eben, was dann so das, mein Tipp so für alle Hundehalter einfach ist, ist, bitte, 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 gebt nicht ständig irgendwelche Pülverchen oder was ihr denkt, was für euren Hund gut wäre, gebt das nicht ins Futter. Lasst eure Tiere entscheiden und sie können es entscheiden. Das fängt an, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt die Nahrung selber zubereitet und man gibt ein Futteröl zum Beispiel dazu, ne, hat man ja verschiedene meistens. Lasst eure Tiere wählen. Haltet die Flasche hin, zwei verschiedene, und an der, wo der Hund lecken möchte, dann gebt die ins Futter. Nicht einfach dazugeben. Berühmt so Nahrungsergänzungen, was man so alles kaufen, das World Wide Web ist ja, also überflutet uns ja. Wenn man da einmal nach was googelt, da wirst ja verrückt davon. Und auch da, ich rate ab von so Mischungen, Kräutermischungen, 30 Kräutermischungen, was es alles gibt. Ja, also das ist eigentlich fatal. Weil in so Kräutermischungen sind eben so viel verschiedene Stoffe drin und alles, was in den Körper kommt, muss ja verarbeitet werden und muss verstoffwechselt werden. Und Kräuter haben viel Power. Und wenn ich jetzt Kräuter habe, wo ich eben Sachen zugebe, die der Körper vielleicht nicht braucht, also die einfach auch phytologische Wirkungen haben, dann strengt es den Körper ja nur an, ja, und bringt aber letztendlich nichts und führt letztendlich öfters mal zu Allergien und zu solchen Geschichten. Also, das sehe ich absolut problematisch. Ute war, glaube ich, erst.
Also ich möchte einen ganz kurzen Satz sagen. Ich hatte eine Hündin, die hatte eine massive Leberfunktionsstörung. Und die ist an ganz bestimmte Stellen bei uns auf dem Hof und auch beim Spazierengehen, die kannte ich schon, hingegangen und hat da immer Dreck gefressen. Ich denke, da hat die einfach ihre Leber unterstützt. Na? Aber jetzt habe ich noch mal eine andere Frage. Und zwar, wenn du dich erinnerst, wie du letztes Jahr bei mir warst, haben wir uns doch mal über Schmerzen unterhalten, über Beseitigung von Schmerzen, über Schmerzbehandlung. Und wir waren uns ja einigermaßen einig, dass es nicht sehr sinnvoll ist, Schmerzen so zu behandeln, dass die weg sind. Also man muss die lindern, so gut wie es geht, also so weit wie möglich. Aber wenn du eine Schmerzproblematik hast, also eine dauerhafte, ich meine jetzt nicht Zahnschmerzen, wo man einfach den Zahn rausziehen kann und dann ist es weg, sondern also nicht so nach dem Motto, ja, da musst du jetzt halt leben damit. Aber nehmen wir mal an, ich habe ein kaputtes Gelenk. Da kann ich ja nicht weiß Gott was machen. Und Hunde haben ja oft Gelenksprobleme. Und wenn ich jetzt die Schmerzen so behandle, dass die komplett weg sind, dann wird ja sowohl das Lebewesen sehr leichtsinnig, also ob das jetzt ein Mensch ist oder der Hund, weil jetzt kann ich mich wieder genauso bewegen wie vorher. Und ich glaube, bei Hunden kommt dann noch dazu die Gefahr, dass die Menschen denken, jetzt geht es ihm wieder gut, jetzt können wir wieder alles genauso machen wie vorher. Aber das Gelenk wird nach wie vor, also ich bleibe jetzt halt beim Gelenk, weil das mich immer sehr betrifft mit meiner Indianer. Die denken dann, man kann genau das Gleiche machen wie vorher, stundenlange Spaziergänge und Wandertouren und was weiß ich nicht alles. Und wenn du jetzt so Schmerzhunde mit deinen Mitteln behandelst, das war ja interessant. Indianer hat ja zum Beispiel was von der Teufelskralle genommen, wie du ihr das hingelegt hast. Und ich habe mir dann Teufelskralle besorgt. Stell ihr die ab und zu hin und die nimmt sie nicht. Die nimmt sie gar nicht. Und was machst du jetzt ganz konkret mit so Schmerzhunden, die also irgendwo eine Schmerzproblematik haben, so wie meine Indianer mit ihrer HD?
Also das kann halt jetzt sein, also wenn sie die Teufelskralle nicht mag, kann natürlich verschiedene Ursachen haben. Das kann zum einen sein, dass die Teufelskralle nicht die Qualität hat, die sie bräuchte. Also weil das ist jetzt schon bei diesen Substanzen ganz entscheidend, dass es eine super, super gute Qualität ist. Also das könnte mal die eine Geschichte sein. Das andere ist halt, Teufelskralle kann ja auch für Magenthemen gewählt werden. Also das ist ein bisschen eben individuell. Aber ganz klar, also ich habe ja in meiner Zauberkiste verschiedenste Sachen für Schmerzen. Und das ist eben so ein bisschen die Problematik an der Zoopharmakognosie. Man kann jetzt nicht immer sagen, so das eine für alles und ständig und immer, sondern es kann halt sein, dass einmal das Tier Birke mag, dass es einmal Johanniskraut mag oder dass es einmal Teufelskralle mag. Also das ist einfach nicht so vorhersehbar, aber ich frage halt einfach immer. Das ist ja der große Vorteil. Ich kann ja immer fragen. Kann ja fragen, was brauchst du heute? Und dann biete ich das an. Und es gibt Hunde, also ich hatte jetzt kürzlich einen Fall, und es ist halt schon echt mega. Da weiß man, der hat also eine ED und der hat also immer eine Schmerzproblematik. Und es ist ja bei den Schmerzen, ist es ja auch so, es adressiert ja nicht jedes Schmerzmittel an jeden Schmerz. Das ist ja auch die Krux dabei, ne? Also, dass man ja oft, dass nicht alles immer hilft. Also, gerade Nervenschmerzen sind ja ganz anders wie Wundschmerz oder so. Und das ist ja auch der Vorteil bei der Zoopharmakognosie. Ich kann also ich habe verschiedene, also die ätherischen Öle verschieden adressieren sozusagen. Also ich kann verschieden abfragen. Und hatte halt jetzt einen Hund, der hat halt viel Schmerzmedikation bekommen. Aber sobald man es abgesetzt hat, hat der halt auch wieder gelahmt und so weiter. Und da war schon auch ein bisschen vielleicht die Problematik, dass man dann eher dazu neigt, das wieder zu überfordern. Das finde ich auch. Das ist ganz wichtig. Wenn ich einen Hund mit Gelenkproblemen habe, muss ich natürlich moderat bewegen und nicht dann sagen, also gerade wenn ich weiß, es ist eine Gelenkdegeneration, ne? Aber bei diesem Hund ist eben sehr spannend, da haben wir das erste Mal aufgetragen. Also Tiere können durch ihr Verhalten anzeigen, wie sie das ätherische Öl oder die Substanz nehmen wollen, ob sie es auflecken wollen, ob sie es inhalieren wollen, ob sie es aufgetragen haben wollen. Und bei dem haben wir eben, er hat darum gebeten, dass wir es auftragen, haben wir dann relativ viel aufgetragen. Und er hat also zweimal täglich hat er, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Präparat, Schmerzmedikation bekommen. Und jetzt hat die Halterin eben, ich lasse ja bei einer Behandlung dann eine kleine Probe da. Und dann können die das ja weiter anbieten, weil man muss schon wissen, dass man das halt immer wieder anbieten muss. Und die hat dann wirklich täglich gearbeitet mit diesem Öl. Und es ist jetzt halt so, dass sie also um 2/3 die Schmerzmedikation reduziert haben. Und der Hund sieht wesentlich entspannter aus und ist viel, viel besser drauf, ja. Und er wählt halt nicht nur immer das eine, sondern er wählt mal das eine Mittel, mal das andere Mittel. Dann sucht er sich was aus zur Leberunterstützung und so weiter. Aber es wird ihm halt immer wieder seine Auswahl an den wichtigsten Ölen angeboten. Und da kann der halt individuell seine Dosis, die für ihn passt. Und es ist ja auch so, mal habe ich mehr Schmerzen, mal habe ich weniger Schmerzen. Und es ist halt ideal, wenn ich das anpassen kann, als wenn ich immer die gleiche Tablette gebe.
Ja, das ist, glaube ich, die Problematik bei Schmerzen sehr häufig, dass die Leute denken, jetzt habe ich ein Mittel und dann
Genau.
ist es weg. Und dann
Nee,
ist
so.
es weg, dann ist alles gut. Und aber so einfach ist es eben nicht, ne?
Nee, nee. Also ich finde jetzt schon, Schmerzfreiheit, wenn man erreicht, ist super. Aber natürlich in dem Hintergrund, also wenn ich jetzt weiß, der Hund hat eine hochgradige HD oder halt er hat halt Arthrose, ja, ich meine, dann muss ich halt moderat und entsprechend zu den körperlichen Befindlichkeiten den Hund bewegen. Dass ich so sage, okay, ich knall den voll und dann gehe ich 3 Stunden wandern, das ist ja Quatsch. Also macht ja ein Mensch auch, und das wissen wir ja, wenn Sportler sowas machen, wie weit die dann kommen. Irgendwann ist halt dann ganz ausgenockt, also wenn man was wegpusht. Die Sabine möchte was wissen von mir.
Unbedingt möchte ich Sabine was wissen. Jetzt haben wir ja diese Schmerzproblematik gehabt. Und das ist ja, sagen wir es mal so, wenn ich einen Hund habe, der Schmerzen hat, dann weiß ich das ja in der Regel. Ein Hund, der was mit dem Bewegungsapparat hat, der geht komisch, der lahmt. Ne? Man kann das manchmal schon erkennen, auch wenn die Hunde ja weltmeisterlich im Verbergen von Wehwehchen sind. Aber nachdem ich ja jetzt nicht nur Halterin von zwei Hunden mit schrägem Bewegungsapparat bin, sondern auch Hundetrainerin, ist das natürlich besonders spannend, weil es ist ja nicht immer alles das so, was es scheint. Wenn ich jetzt an meinen Yoshi denke, den haben wir uns ja angeguckt und er kam mit Vorgeschichte zu mir. Ich kann mich noch erinnern, da haben wir ja ein Zoom-Meeting gemacht und wir haben Öle angeboten, erstmal die an die Psyche gehen, ans Trauma gehen. Und da hat er ziemlich abweisend reagiert und wollte davon gar nichts wissen. Und er hat sich ja lauter Öle ausgesucht, die eigentlich, wenn man das Ganze schlampig macht oder nicht weiter drüber nachdenkt, darauf hinweisen könnten, oh Gott, er hat was mit der Leber, oh Gott, er hat was mit der Niere. Also er hat sich ja all diese Öle ausgesucht, die irgendeinen organischen Hintergrund gehabt haben. Und das finde ich so irre spannend, wie das dann weitergeht mit dem Forschen und wie du da drauf kommst, weil, mein, wir haben ja drüber uns unterhalten, aber ich könnte mir vorstellen, dass das spannend ist für einige, da zu hören, wie du da in die Forschung gehst und wie man das rausfindet und wie die Hunde das dann besprechen mit dir.
Das sprichst du jetzt was ganz Tolles an, das, was mich ja selber so wahnsinnig fasziniert eigentlich an dieser Arbeit, weil es ist ja so oft so, dass die Menschen zu mir kommen, ja, mein Hund hat ein Trauma. So, das ist, denkt ja jeder immer, der Hund hat ein Trauma und können wir dieses Trauma lösen. Und ich habe ja quasi, dann sage ich, okay, wir können gucken, wenn dein Hund das mag. Aber wir schauen erstmal, wir schauen halt mal. Und eben, wie gesagt, aus der Hundetrainersicht, ich bin ja eben auch Hundetrainerin, weiß man ja, Verhalten hat immer eine Ursache. Und wie gesagt, wir haben ja auch vom Schmerzen, also Schmerzen sind ja oft ein Thema, oder halt einfach sonstiges Unwohlsein im Körper. Und wie soll uns ein Hund denn das jetzt sagen, außer übers Verhalten? Also wenn wir jetzt überlegen, wir wären die Haustiere von Marsianern und wir würden die Sprache nicht sprechen, ja, wie würden wir denen versuchen, irgendwas mitzuteilen? Mensch, ich vertrage das Essen nicht oder mir geht's nicht gut oder so. Wir würden es übers Verhalten versuchen. Ne? Wäre ja nicht anders. Also machen Hunde das auch. Und Sabine, du hattest ja auch gesagt, Hunde sind ja Meister im Verstecken
Voll,
von
ja.
Tieren. Also es sind sie ja wirklich. Und wenn jetzt so jemand zu mir kommt oder halt um einen Termin bittet, dann habe ich immer so einen Fragebogen, mache also eine kleine Anamnese, damit ich so ungefähr weiß, was mich erwartet. Und dann gibt es eben sogenannte Schlüsselöle oder halt man hat so ein System, nach dem man eben so vorgeht, so einfach so als Grundidee und man weiß eben, okay, welche Öle sind für die Leber zuständig oder für die Verdauung. Und wenn ich ein kastriertes Tier habe, weiß ich, okay, kastrierte Hündinnen brauchen ganz oft Blasensupport und so. Und es ist halt so, so oft so, dass die Tiere viel, viel lieber an körperlichen, an physischen Themen arbeiten und nicht an emotionalen. Weil es ist ja so, wenn wir jetzt zum Beispiel vorstellen, wir haben einen Hund in einem liebevollen Zuhause. Der wird umsorgt von seinen Leuten und so weiter. Der sagt, ey, lass das Trauma, wo das ist. Mir geht's gut, aber mein Bauch tut mir weh. Oder mein Gelenk tut mir weh. Oder die Niere zwickt mich mal. So. Und das ist das, der Punkt, wo man einfach immer wieder so überrascht ist. Und es geht halt einfach so. Ich habe halt eben, wenn man's, man muss sich halt gut in den Ölen auskennen. Man muss natürlich die Substanzen wissen. Man braucht eine gute Qualität. Man kann jetzt nicht jedes ätherische Öl einfach nehmen. Und dann fängt man halt an. Und aufgrund der Anamnese fange ich dann so an, wo ich denke. Und meistens, es ist ganz oft so, wenn ich dann so Verdauungssupport frage und dann will der Hund aus diesen drei Ölen, die ich da zum Beispiel so anbiete, will er die von mir aus jetzt Fenchel und Pfefferminz nicht, aber er fährt total auf Ingwer ab. Und dann weiß ich, aha, okay, Ingwer ist connected zur Leber, dann frage ich Leberöle. Und es ist dann oft ein Treffer. Ja, dann frage. Und Leber haben wir ja wieder, was ist in der Leber? Steht
Wird
für
verarbeitet.
und es wird verarbeitet, steht für Emotionen da. Dann wird auch
Ja.
eher aggressive oder halt die eher so ein bisschen reaktiver sind, ganz oft die Leber. Und dann haben wir das emotionale Öl Rose dazu. Und so fragt man halt dann einfach ab. Und es braucht halt einfach, ja klar, natürlich ein bisschen Intuition. Man muss die Öle gut auskennen. Und dann musst du halt auf diese Reaktionen der Hunde achten. Und das ist ja einfach auch so extrem spannend, wie sehr die sich bemühen, zu zeigen, wie sie was brauchen. Da hatte ich mal eine ganz nette Geschichte von einem Hund, das war am Anfang meiner Zeit. Da wusste ich, der will das aufgetragen haben. Irgendwie will er es aufgetragen haben. Und er fing an, mit dem Kopf immer so die Schnauze am Boden so zu schuppern. Links und rechts und hin und her. Komisch. Also dann habe ich ihn gefragt, möchtest du, also beliebte Stellen, wo Hunde was aufgetragen haben wollen. Das ist also die Hauptschlagader an dem Hinterschenkel, zur Schenkelinnenseite. Und habe ich ihn da gefragt, nee, wollte er nicht. Dann habe ich ihn vorne gefragt, nee, wollte er auch nicht. Dann habe ich gedacht, will er es am Kopf? Nee, wollte er auch nicht. Dann habe ich die Hand auf das Stück Stoff da gelegt oder halt auf die Decke da gelegt und habe das ätherische Öl auf meinen Finger eben gegeben. Und dann ist er immer da drum rum. Und dann habe ich gedacht, okay, plötzlich hat es Klick gemacht. Dann habe ich das ätherische Öl auf diese Decke geschmiert. Und dann hat er sich da drin gewälzt. Er wollte das selber bei sich in seinem Kopfbereich aufgetragen haben. Der hat sich so bemüht, bis ich das verstanden habe. Später dann habe ich ihm nochmal, da habe ich ihm was anderes angeboten. Das gleiche wieder. Er wollte es wieder sich selber auftragen. Habe ich es an eine andere Decke hingeschmiert, weil er hat wieder das gleiche Verhalten gezeigt. Und das ist einfach das, was mich so fasziniert und fesselt, weil sie sich so bemühen. Sie sagen es und sie sagen es klar und deutlich, aber man muss natürlich die kleinen, kleinen Zeichen sehen. Ja, Ute.
Kannst dich erinnern, was der Maxl gemacht hat? Der hat sich immer hinter mir versteckt, wie du ihm die Sachen angeboten hast. Und wir haben das so interpretiert, und ich glaube, dass das auch stimmt. Wir haben gesagt, er will nicht, dass ich das sehe. Also so den Eindruck hatte ich ganz deutlich. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Es
Ja.
war ja noch eine Freundin von mir dabei, und die hat das auch so gesehen. Und er wollte, aus welchem Grund auch immer, nicht, dass ich das sehe. Und ich habe ihm ja dann auch deine Mittel im Nachhinein noch mehrfach angeboten, und er wollte sie nicht. Er wollte die von mir nicht. Frag mich nicht, warum. Ich habe garantiert irgendwas falsch gemacht, also bin ich mir ganz sicher. Mit Indiana war das wesentlich unkomplizierter. Und bei mir ist ja zurzeit einiges im Umschwung. Und jetzt mache ich mal ein bisschen Werbung für dich. Du hast ja auch so Webinare, die man bei dir kaufen kann. Und wenn es bei mir ein bisschen leichter geworden ist, werde ich mir die mit Sicherheit mal besorgen, weil ich glaube, dass man da auch viel draus lernen kann. Und ich hoffe natürlich, dass du irgendwann mal wieder vorbeikommst, weil die Hunde behandelst, weil es ist super spannend zuzugucken, wie die Hunde reagieren. Also Indiana mit ihrer Hüftproblematik, das war unglaublich, wie sich die auf einmal entspannt hat, wo ich auf einmal gesehen habe, wie verkrampft die oft ist und wie die auf einmal gerade hinten bei ihrer, naja, kaputt, die hat ja keine Hüfte hinten links, wie die auf einmal losgelassen hat. Und das war schon unglaublich beeindruckend, sowas, ne? Wenn man das sieht, wie die Hunde darauf reagieren. Aber ich bin, glaube ich, nicht besonders begabt, deswegen muss ich mir deine Webinare besorgen, damit ich es lerne.
Ja, wobei es ist ja tatsächlich so, genau. Also es ist nur so, als also ich kann dich trösten, der eigene Hund zu lesen, ist schon nicht so ganz einfach. Also ich finde es viel, viel einfacher, einen fremden Hund zu lesen. Und man neigt dazu, also wenn ich an den Maxl noch, wir hatten da, ich weiß nicht mehr, welches Öl war, ein Öl hatten wir ja, das hat ihn ja richtig weggebeamt. Das hatte da hat er ja voll angedockt, da kam er dann ja auch nach vorne vor. Aber es ist ja tatsächlich so, manchmal ist es schon, weil man muss ja die Hunde immer anschauen. Ich muss ja genau beobachten. Natürlich versuche ich das so zu machen, dass es immer im Respekt von dem Tier ist, so wie das Tier das leisten kann, weil das nur so, was das Allerwichtigste bei dieser Arbeit neben der guten Qualität der Öle ist, ist, dass man diesen Respekt und die Achtsamkeit vor dem Tier hat und das Tier ist der Lehrer, nicht der Mensch. Nicht ich bin der Therapeut, das Tier weiß es. Das Tier zeigt über sein Verhalten, wie viel und wie und wo und was es das braucht. Und das können sie zu 100%. Und das Problem ist meistens, wenn man dann anfängt, seine eigenen Hunde zu behandeln am Anfang, man ist in der Regel viel zu ungeduldig, man hat einfach viel zu wenig Zeit, man denkt, man macht es nebenbei und man hat eine unbewusste Erwartung. Und das spüren sehr sensible Tiere, nicht jeder, manche sind da toleranter, andere sind da sensibler. Und das ist oft der Fehler. Und ich habe ganz oft Leute, die sehen das, oh, das ist ja ganz einfach, dann fangen sie an, ja, geht gar nicht, dann machen wir einen Zoom-Termin, weil das geht ja auch richtig super, wenn man also zum Beispiel sich diese Öle, ich verwende eben nur die von der Caroline, wenn man sich da so einen Bausatz Öle kauft, dann kann man super über Zoom arbeiten, geht hervorragend, ja. Und wenn ich dann, hatte ich auch schon oft, dass ich dann, hieß es, habe ich gesagt, ja, hast das und das und das Angebot, nee, das will der alles nicht. Dann sage ich, okay, guck, lass uns mal gucken. Und dann schauen wir über Zoom und das Tier will das ganz genau. Also, das ich halt vorher ausgewählt habe für die Befindlichkeiten, weil es gibt ja eben so bestimmte Organgruppen, wo die und die Öle zugeordnet werden. Und der Hund wollte es halt, absolut. Aber was war die Lehre für den Menschen davon? Ja, ich habe nicht genau genug geguckt. Und das ist meistens das Ding, dass man, oder dass man zu schnell was hineininterpretiert. Und dass man die feinen Zeichen nicht sieht. Und jetzt noch kurz eine Geschichte, war auch spannend. Hatte ich einen Hund, der fing plötzlich an, während der Session zu trinken und hat zwei, dreimal so nach hinten kurz umgeguckt. Dann habe ich noch gefragt, oh, habe ihn so kurz nachgedacht. Und dann kam mir sofort, also diese Kombination Wasser trinken und einmal so kurz zum Rücken umschauen, ach, frag den doch mal nach der Niere. Und der Hund hat absolut auf Nierenöle reagiert, also die Niere supporten. Also das ist wieder das. Das Tier zeigt uns das. Es sind sehr subtile Zeichen teilweise. Ich meine, klar, ich habe natürlich jetzt schon seit vielen Jahren Erfahrung, mache das einfach seit vielen Jahren. Und es ist einfach mega spannend, wie genau die sich einfach bemühen und das zeigen. Und das kann jeder lernen, ist meine Meinung, wenn man einfach sich die Zeit entsprechend nimmt und ganz präsent beim Tier in der und in der Achtsamkeit. Also es ist keine Arbeit, die man einfach mal so schnell nebenbei macht. Ja, ich kann jetzt meinem alten Hund, wenn der seine Herzöle braucht, die lege ich ihr schon mal, die liegt viel unter meinem Schreibtisch und dann lege ich ihr das Öl dahin und ich habe das genau, oder habe das, schaut dann immer mal, ich weiß, jetzt merke ich, jetzt dreht sie sich um, dann nehme ich das Öl weg. Aber wenn man gerade am Anfang, wenn man es lernt, sollte man immer dabei sein. Sabine, du möchtest mich was fragen.
Ja, du musst dringend raus aus meinem Kopf, wollte ich dir jetzt sagen. Weil du hast es bei deinen Ausführungen, da habe ich innerlich ein großes Ja. Und zwar bei Erwartungshaltung vom Hundehalter und Fehlinterpretationen. Das ist ja nun mal auch das, womit wir Hundetrainer tatsächlich tagtäglich kämpfen, dass die Erwartungshaltung oft mal nicht das ist und dass man seinen Tieren einfach nicht zuhört. Also je mehr man ihnen zuhört, das ist ja auch der Tenor von unserem ganzen Podcast, je mehr man dem Tier zuhört, desto mehr erzählt es einem. Und ich finde es so spannend mit dem, was du sagst, dass man da so sich rantastet und versucht zu hören und herauszufinden, was der Hund so möchte. Jetzt ja nochmal mit dem Yoshi, das war ja so spannend damals. Wir haben ja da zwei Sessions gemacht oder so. Und bei der zweiten Session, da hast du ja angefangen und hast mal ein paar Traumaöle angeboten. Und kannst du dich erinnern, da hat der Yoshi auf dem Sofa rumgehopst und wollte es vergraben. Und wollte da rumbuddeln. Und dann denkt man sich, was macht er jetzt? Wieso will er es vergraben? Und er war total empört. Und eigentlich war das von ihm, und da muss man erst mal dahinter kommen, weil 2 Wochen später wollte er es dann dringend haben. Das war von ihm eigentlich, nee, das vergraben wir jetzt mal für später.
Genau.
Ne, so,
Genau.
dass man da dahinter kommt und das womöglich, wenn so eine Emotion so überbordend ist, dass es wirklich erstmal hilft, dass man den Körper entlastet, bevor die Seele oder der Geist bereit ist, dahin zu gucken. Das ist ja bei uns Menschen auch oft mal nicht anders. Viele Wehwehchen, die wir haben, die sich im Körper so manifestieren, sind eigentlich ein Symptom von Dingen, dass bei uns irgendwie in unserer Energie, in unserer Seele, in unserer Psyche irgendwas in Schräglage ist und es manifestiert sich dann nach draußen. Und womöglich muss man dann erstmal draußen für Ruhe sorgen, damit man überhaupt den Kopf hat, dass man innen hingucken möchte und will. Das ist ein Prozess wie mit allem. Ich finde es einfach großartig.
Kann ich auch ein Beispiel dazu erzählen? Das ist genauso, wie du das sagst. Also gerade das mit dem, manchmal werden Öle versucht zu vergraben. Also genau das heißt dann, es ist erst jetzt noch nicht dran, aber später. Aber hatte auch ganz spannenden Fall, war ich da. Der Hund hat alles möglich. Also man weiß, da hat verschiedene Tumore auch und so. Und dann hat sich der Hund da ganz viel ausgesucht dafür und so. Und dann wollte die Halterin so gerne, weil der soll eben auch Traumata haben, dieser Hund. Und wir sollen doch unbedingt gucken, können wir am nächsten Tag nochmal gucken. Habe ich gesagt, okay, wir können da fragen, wenn dein Hund es möchte. Ja, weil wir haben mit Tierkommunikation, ich meine, da kann man jetzt dran glauben oder nicht, das bewerte ich ja auch gar nicht. Mit Tierkommunikation war es auch so, dass der Hund da nicht ran wollte. Also es war die Aussage der Tierkommunikation, dass sie da an den Hund nicht ran, weil der macht das sofort dicht, war die Aussage. Okay. Und ich fange das halt dann auch eben, ich habe ja, wie gesagt, körperliche Öle und auch emotionale Öle und dann habe ich eben angefangen, den Hund zu fragen und dann nimmt man ganz gerne Rosenöl und dann hilft eben Schafgarbenöl, um an die Emotion tiefer ranzugehen. Ich mache, also ungelogen, ich habe Rose, fand sie gut, das mögen auch viele Hunde, also einfach so, weil es auch ja entspannt auch. Und ich mache dieses Schafgarbenfläschchen in 1 Meter Abstand von ihr auf und das, Hunde riechen ja gut, wissen wir ja, also das Öl kommt aus dieser Flasche und die steht auf, dreht sich um und geht weg. Und es war ganz klar, never ever will die an einem Trauma arbeiten. Ja, und es war so spannend. Ich fand jetzt das so spannend, weil wir zum einen die Aussage eben von der Kommunikatorin hatten und hier auch ganz klar, wo ich gesagt habe, dein Hund will das nicht. Die hat einen super Platz gefunden. Die hatte auch vorher richtig Blödes erlebt. Die hat einen super Platz gefunden. Lass es da, wo es ist. Die will das nicht. Punkt. Akzeptiere es einfach. Und das ist halt so oft so menschlich gedacht, dieses Trauma bewältigen. Und es sind halt, ich meine, wenn wir, weißt du, das ist ja auch so, wenn wir uns unwohl fühlen, weil es uns schlecht ist oder irgendwas, dann wollen wir uns, selbst wenn wir irgendwie auch ein emotionales Thema haben, wir wollen die Übelkeit weghaben und nicht an dem Trauma arbeiten oder so, ja. Und deswegen ist es so, Wenn der Körper strong and healthy ist, so wie das die Caroline einfach sagt, wenn der Körper hat immer das Bestreben, in Homöostase zu sein, im Gleichgewicht. Und logischerweise muss die Natur irgendwelche Mechanismen bereit haben, dass wir in Homöostase gelangen, sonst hätten wir in der Evolution ja nicht überlebt. Wird ja nicht funktionieren. Ne? Und nochmal zu dem mit dem intuitiv, wenn man sagt, ein Tier, also ich sage ja, das Tier weiß intuitiv, was es wann braucht. Ja. Ja, wieso kannst du es? Ja, ich meine, Menschen oder Tiere lernen auch intuitiv, sie wissen auch, wie sie laufen lernen. Wissen sie? Lernt man einfach, ist angeboren. Und genauso ist dieses Verhalten einfach angeboren, dass das einfach jedes Säugetier das kann. Also man hat es ja bei Fischen mittlerweile auch beobachtet. Also man sieht das ja eigentlich überall. Oder auch Vögel, ne, die zum Beispiel, das ist ja auch eine Form der Zoopharmakognosie, dass die Schafgarbenblätter pflücken. Und das in die Nester einbauen, weil dann weniger Milben im Nest auch sind. Ne? Das nennt man die Transgeneration Medicine, also halt für die nächste Generation vorzusorgen. Also gehört auch zur Zoopharmakognosie. Also die Natur ist doch schlau. Ist doch nicht so, also
Aber
was
wirklich.
maßen wir uns an, dass wir immer alles wissen, weißt du? Also von daher. Ute.
Ja, ich finde dieses Traumathema hochinteressant, weil Trauma heißt ja zunächst mal nichts anderes als Schlag. Und die Frage ist halt, ist es jetzt ein physischer oder ein psychischer Schlag? Und wie die Sabine vorhin schon gesagt hat, finde ich total wichtig, Sabine, das manifestiert sich ja ganz oft im Körper. Dieses Körperteil muss in dem Sinn gar nicht wirklich betroffen sein. Ist es oft, ja, ist es oft. Ich bin zum Beispiel als Kind von Stufenbahn gefallen zwischen die Matten und habe mir, kein Mensch hat damals danach geguckt. Die haben gesagt, ja, wird schon wieder, bist noch jung, ist nicht so schlimm. Heute wird man das genau untersuchen. Und ich habe ganz, ganz lang, ich hatte da noch mehrere Dinger, genau da hinten im Rücken. Und mich durfte da niemand anfassen. Kein Physiotherapeut, kein Masseur da. Also wenn da ein Masseur nur hingeguckt hat, dann musste ich mich an der Matte festhalten, dass ich dem nicht an die Gurgel gehe. So dramatisch war das. Und ich bin da erst mit einer Traumabehandlung hingekommen, die gar nichts damit zu tun hatte. Und wo ich halt bereit war dazu. Und da konnte ich das auflösen. Und seitdem habe ich da sehr viel Verständnis dafür, wo mir das dann so bewusst geworden ist. Das hat mich das jetzt nochmals ganz intensiv erinnert, was du da erzählt hast von diesen Hunden, die da nicht hinwollen, weil man eben manchmal nicht hin kann. Es geht halt nicht. Du brauchst den richtigen Moment, du brauchst die richtigen Personen, das richtige Umfeld und du musst emotional und psychisch musst du in der Lage sein, dich damit zu befassen, ohne gleich wieder da reinzufallen. Das ist ja das Nächste. Die Leute denken immer, Traumabehandlung mache ich so, dem halte ich jetzt zum Beispiel in deinem Fall ein Öl vor und dann ist das Trauma weg. So einfach ist es halt nicht. Ja, es kann ja passieren, dass das Trauma wieder kommt. Also ich denke mal, das war auch mit der Grund, warum ich mich so gewehrt habe gegen Berührungen an der Stelle, weil irgendwo in meinem Hinterkopf stand, wenn da wieder jemand hinfasst, knallt's wieder. Ja, und das ist bei Hunden natürlich noch viel extremer. Und ich könnte mir vorstellen, gerade durch das Ausgeliefertsein an uns, was die ja wissen, dass sie uns ausgeliefert sind oder extrem abhängig sind von uns, ist natürlich die Angst, dass man da noch mal eine negative Erfahrung macht, die ist einfach da. Ohne dass das jetzt bösartig oder Vertrauensverlust oder irgendwas ist, die ist einfach da und da muss man Verständnis haben. Und ich denke, dieser Weg mit diesen kleinen Schritten, also mir ist es damals mit Feldenkrais gelungen und das ist, glaube ich, auf der körperlichen Ebene was Ähnliches, was du mit deiner Zoopharmakognosie machst. Das geht halt in kleinen Schritten, in ganz zarten Bearbeitungsschritten, wo man dann immer weiter, immer weiter, immer weiter kommt und immer mehr bearbeiten kann. Also zum Beispiel Leber, ne? In der Leber wird verarbeitet und automatisch kommt man dann zum Beispiel an so ein Trauma tatsächlich in kleinen Schritten hin. Und die Menschen denken halt immer, das muss jetzt sofort passieren. Und das ist tragisch, dass die das denken, dass die sich nicht auf diese kleinschrittigen Therapien einlassen.
Wobei ich ja denke, bei Hunden, Hunde sind ja im Hier und Jetzt. Also sie leben ja viel mehr im, also ich glaube nicht so in der Vergangenheit. Also wenn die jetzt zwar schon irgendwie einen Geruchsflashback haben oder wenn halt die einen Trigger haben wie einen dunklen Mann oder was weiß ich was, wo die drauf reagieren, das schon. Ich meine, wenn jetzt ein Hund in einem Shelter war zum Beispiel und dort Schreckliches erlebt hat und er ist dann in einem liebevollen Zuhause, dann bleibt das zurück. Also das ist dann gar nicht, wenn Sie zwar im Shelter so einen Trigger haben, sowas bleibt schon, aber weißt du, so dieses Traumalösen und wie auch immer, also man kann schon mit den Ölen auch an Triggern arbeiten, das funktioniert auch, aber was das Wichtigste ist, ist, dass man dann auch Support wieder gibt, dass ich nicht an was rangehe und da muss man sehr, sehr gut aufpassen, wenn man mit emotionalen Ölen arbeitet, dass ich nicht was anditsche und dann den Hund da hängen lasse. Also da brauche ich dann stärkende Öle dazu und so weiter. Also das ist halt, man muss sich halt, sind wir wieder bei dem, man muss sein Werkzeug kennen und man muss wissen, wie viel Power da drin steckt. Also es ist einfach schon echt viel Power drin und es ist einfach schon eine Medizin auch. Ja, also das ist nicht so von der Hand zu weisen. Und tatsächlich ist es auch ein anderes Beispiel. Hund aus dem Shelter, der Glaukome hatte, ganz schlimm. Und dem sind beide Augen entfernt worden. Und der war auch bei mir. Und da war zum Beispiel auch spannend. Wir haben also mit dem das erste Mal gearbeitet. Das hat alles ganz super funktioniert. Er war am Anfang etwas empört. Und wir mussten uns halt auch immer, das ist ja auch so ein Ding. Also ich versuche eine Session immer so zu gestalten, dass der Hund das genau, dass es die bestmögliche Möglichkeit für ihn ist. Also wenn jetzt ein Hund einfach nicht so nah jemand rankommen lassen will, dann instruiere ich halt den Halter, ja, und bleib dann im Abstand, dass der Hund agieren kann. Wenn ich einen Hund habe, der nicht gerne angeguckt werden will, versuche ich mich natürlich auch so zu verhalten, dass ich ihn nicht ständig anstarre oder so, ja. Aber das kann man ja machen. Aber bei diesem einen Beispiel eben so spannend. Der war das zweite Mal dann da und dann habe ich mit Sandelholzöl angefangen, weil ich noch so gedacht habe, naja, der ist kastriert. Und Sandelholz ist auch so ein bisschen ein emotionales Öl und da habe ich nicht dran gedacht. Und dann war der sowas von empört. Und Sandelholz connectet auch zu den Augen. Und ich denke, das war einfach diese Geschichte, dass es den an seine Glaukome, also die Augen waren entfernt, der hat ja keine Schmerzen mehr, dass es da irgendwas bei ihm berührt hat. Und er hat sich so vehement dagegen gewehrt und wir haben eine Zeit lang gebraucht, bis ich wieder bei ihm andocken konnte, ne? Und ich denke, das hat mir wieder mal gezeigt, auch dieser Hund, der hat Schrecklichstes erlebt, aber der ist in dem perfekten Zuhause gelandet für ihn und der will da nicht rangehen. Das will der gar nicht. Der lebt jetzt, der will jetzt ein gutes Leben haben. Und das ist das, was wir Halter uns auch immer wieder vor Augen halten sollten. Und wie gesagt, und idealerweise unterstützt man halt gesundheitlich, so gut es geht, weil die Öle ja sehr, sehr früh anzeigen. Also wirklich oft eine Irritation schon anzeigen. Also ich habe schon ein paar Mal gesagt, lass mal den Urin kontrollieren, weil dein Hund wählt alles, was auf Harnkristalle hindeutet. Ja, der hat ja, da sieht man ja noch gar nichts. Und dann sieht man eben sehr wohl was, wenn man dann eine Sedimentanalyse macht. Also ich schicke die Leute dann zum Tierarzt, wenn ich was sehe, wo ich denke, okay, lass da mal bitte nachschauen. Auch schon Fall gehabt, Hund ist sehr reaktiv, wählt ganz viele Schmerzöle. Was hat man festgestellt? Der hat Schrotkugeln im Körper, Hund aus dem Tierschutz. Hat man vorher nicht bemerkt. Ich habe ja gesagt, geh zum Tierarzt. Ja, dann kann man das verstehen, dass der Hund reaktiver ist, wenn er einfach Schrotkugeln in der Nähe der Wirbelsäule hat. Und ich habe einfach Verständnis für sein Verhalten. Und das ist ja das, was ja mein Ziel ist. Diese Arbeit ist ja auch so, dass man so viel mehr Verständnis bekommt für sein Tier, für das Verhalten und dass es auch die Leute, dass die oft sagen, das ist ja auch so ein Hauptsatz, der immer fällt, wow, so habe ich mein Tier ja noch nie. Ich hätte ja nie gedacht, dass der mitwacht. Boah, ich freue mich ja so, der hat ja so toll mitgemacht. Und so ist es wirklich. Die machen mit, weil sie endlich eine Chance bekommen, etwas zu sagen. Dass sie vielleicht ein körperliches Thema haben. Wie sollen sie es denn sonst machen? Und das ist halt das, was mich auch, was für mich ja so eine totale Faszination ist, dass man ja eben fragen kann und dass das Tier eine Stimme bekommt, um uns was mitzuteilen. Und das ist ja so mein Anliegen. Ich möchte es unbedingt zu den Menschen bringen. Ich möchte die befähigen, dass die eben lernen, ihrem Tier zuzuhören, dass sie für ihr eigenes Tier agieren können. Und ihnen halt ein Werkzeug eben in die Hand geben, so wie du es ja schon gesagt hast, Ute, mit den Selbstlernkursen, was ich da anbiete, so und Workshops und so weiter. Also einfach, weil das muss einfach diese fantastische Arbeit, die die Caroline da erfunden hat, sozusagen, das muss einfach viel, viel mehr Menschen erreichen. Darum freue ich mich auch so, dass ich da bin. So, jetzt die Sabine will, möchte was sagen.
Ja, die Sabine, die können sich da jetzt stundenlang mit dir drüber unterhalten. Ich glaube, die Ute auch und so. Das ist so ein irre, irre spannendes Thema. Und die Zeit, die rennt dahin, während man sich da so unterhält. Aber wir haben ja jetzt schon eine ganze Menge gehört. Wir haben Fallbeispiele gehört, wir haben gehört, wo man es anwenden kann, was es ist. Aber ich glaube, unseren Zuhörern könnten noch zwei, drei Sachen interessieren. Die hätte ich dich gerne noch stellvertretend gerne gefragt. Das eine ist, du hast ja jetzt die ganze Zeit immer erzählt und mein, wir wissen es ja, die Ute und ich, wir hatten ja bereits Sessions schon mit dir, wie das ist. Aber wenn da jemand noch nie was davon gehört hat, du redest immer, das Tier arbeitet mit den Ölen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie sucht sich so ein Tier die Öle aus und wie genau kannst du sehen, ob es damit arbeiten will oder wann es genug hat? Ich glaube, das ist für Neulinge ganz spannend noch zu wissen.
Sehr gute Frage. Eben für mich ist es ja so selbstverständlich, ne? Aber ja, also wie ist das? Ich habe also halt die verschiedenen ätherischen Öle und auch Kräuter, und die ich ja eben nach vorheriger Anamnese suche ich eben bestimmte Öle aus. Und dann halte ich das dem Hund oder auch dem Ochsen oder auch der Katze oder auch dem Pferd. Also mit Meerschweinchen habe ich auch schon gearbeitet, halte ich das einfach mal hin vor die Nase, also nicht jetzt 2 Zentimeter davor, aber ich mache das halt auch, das Fläschchen, und man weiß, wenn man das so ein bisschen damit gearbeitet hat, ungefähr, was für eine Distanz man hat. Das kann sein 20 Zentimeter, 30 Zentimeter, und ich halte einfach mal das Fläschchen unterhalb der Nase, und dann sehe ich die Reaktion von dem Tier, und da gibt es eben Reaktionen wie, dass die blinzeln anfangen, dass die gähnen. Das ist dann keine Beschwichtigung. Das werde ich sehr oft gefragt: Beschwichtigt denn mein Tier? Nein, man muss immer den ganzen Körperkontext sehen. Und die fangen an, sich über die Nase zu lecken, oder sie positionieren sich, setzen sich so hin, dass sie das Bein aufklappen, dass es heißt, hier möchte ich das bitte haben. Also im Prinzip biete ich es zum Schnüffeln an. Und die Nase weiß einfach Bescheid. Die Nase ist so ein geniales Teil. Und wenn die ein Öl eben nicht wollen, dann gehen die halt auch weg. Weil sie sind ja immer jederzeit frei. Man läuft mit dem Öl dem Tier nicht nach. Und wenn die eben halt dann schnüffeln, da kann man sehen, dass die manchmal die Nasenlöcher richtig aufblähen oder dass sie halt nur ganz tief atmen, oder die haben so wie einen bekifften Blick, sage ich immer, oder tranceähnlichen Blick. Also es ist wirklich ganz eindeutig zum Sehen. Aber das erkläre ich ja. Und das Tier geht eben in Interaktion mit dem ätherischen Öl. Beantwortet das soweit deine Frage?
Das ist mega, genau, da kann man sich's gut vorstellen. Was ich mir noch vorstellen könnte, was spannend ist, wie schaffen es Hunde, obwohl sie ja das alles wissen, obwohl sie das ja alles können und so selber schauen können, sich trotzdem zu vergiften?
Ja, das ist ja so. Also genau, wieso vergiften sich Tiere? Man hat ja mal eine Studie gemacht in Frankreich, 10-jährige Studie, und da hat man festgestellt, nur 3,9% sind durch Pflanzen erfolgt. Und das ist hauptsächlich durch Zimmerpflanzen. Und da muss
Ah.
man wissen, Zimmerpflanzen kommen im Regenwald vor. Also es ist nicht in deren Umfeld, mit den Stoffen sind sie nicht in der Evolution in Berührung gewesen. Also wir können diese Fähigkeit mit den Stoffen entwickeln, mit denen wir während der Evolution zu tun hatten. Naja, und die anderen Geschichten sind natürlich, Vergiftungen
Spannend.
ist ja natürlich der berühmte Giftköder, ne? Das kann der Hund nicht erschnüffeln, weil man dann maskiert eben. Oder wenn es halt keine Möglichkeit zum Entgiften gibt, also zum Beispiel, dass jetzt bestimmte Tonminerale können ja Gifte neutralisieren. Wenn das Tier die Möglichkeit nicht hat, dann kann es sich halt schon vergiften. Oder wenn ich eben auch natürlich durch einen Unfall passiert, was Frostschutzmittel, diese ganzen Geschichten, Rattengift. Das kann jetzt ein Tier nicht erkennen, aber interessant ist eben, dass durch Pflanzen, ich meine 3,9%, das ist eben nichts, ne? Also es ist ja jetzt kein großer Prozentsatz, durch was Vergiftung entsteht. Und was manchmal auch eine Problematik ist, ist, dass wenn die frisch gespritzte Felder, wenn die da Gerste fressen oder so, aber da haben wir ja wieder das Spritzmittel, was da drauf ist, diese chemischen Stoffe können die ja nicht erkennen. Ja, weil es geht ja bei dem Erkennen nicht so sehr um die Pflanze an sich. Es geht schon um die Inhaltsstoffe. Also schon wichtig, aber so ein Pflanzenschutzmittel besteht natürlich jetzt aus anderen Inhaltsstoffen, wie zum Beispiel Thymian jetzt oder so, ne? Und deswegen können die das so nicht erkennen. Aber grundsätzlich muss man ja auch sagen, passieren ja relativ wenig Vergiftungen jetzt durch Pflanzengeschichten. Ja, und das Einzige, was ist, zum Beispiel, man weiß, das berühmte Jakobskreuzkraut, wenn das auf der Wiese ist, frisst es kein Pferd, ja, das ja leberschädigend sein kann, frisst kein Pferd. Aber im Heu macht es eben Probleme, weil es da nicht so gut ausselektiert werden kann. Wenn aber Pferde die Möglichkeit haben, aus einem Heunetz zu fressen mit Kreuzkraut und einem ohne, dann fressen sie von dem, wo kein Kreuzkraut drin ist. Also auch das
Das ist spannend.
riechen und erschnüffeln. Und es gab so andere Studien mit Schafen, dass sie so, hat man denen was versucht unterzujubeln, aber dann hat man gesagt, ja, die können es nicht erkennen. Da wurde versucht, es zu widerlegen. Und dann hat man aber festgestellt, dass die Stoffe, die da den Schafen verabreicht wurden, die hätten sie normal nie gefressen. Man hat es aromatisiert, damit sie es überhaupt zu sich nehmen. Also ist ja das eine gedrückte Geschichte, kann ja nicht funktionieren. Das ist schon, wenn ich auch denke, meine Meerschweinchen, die fressen auch nicht alles. Ich habe eine richtige Blumenwiese, da können die weiden gehen und die fressen halt das, was sie vertragen und nicht, was sie nicht vertragen. Ne? Also die fressen keine Narzissen, da wachsen Narzissen in dem und Narzissen sind ja wirklich giftig, aber kein Meerschweinchen hat bis jetzt je an der Narzisse gefressen. Das muss ich nicht mal einzäunen. Also das wissen die eben schon auch intuitiv. Und das muss man ja auch noch unterscheiden. Ne? Also wie mit den Ölen gearbeitet wird, man muss schon mit den Spezies auch noch unterscheiden. Also Pflanzenfresser, Allesfresser oder Fleischfresser. Aber wie gesagt, also wer sich dafür interessiert, wenn man da tief eintaucht, also es ist ein extrem spannendes Feld und eben so verblüffend, kann ich immer wieder nur sagen, wie sicher die das wählen. Ich hatte kürzlich einen Workshop in der Schweiz und da war es auch so, dass die gedacht, oh, mein Labrador, der macht alle Teller leer. Nein, hat er nicht. Und er macht es in einer Reihenfolge, ist ja noch das Beste, ne? Also erst das, dann das, dann das. Also das ist einfach mega, mega spannend. Ute.
Ich höre dir so hingerissen zu, dass ich eine Frage stellen will und dann ist es wieder weg. Egal, wenn es wichtig ist, kommt es wieder. Und wenn nicht, dann kommt es nicht mehr. Ist nicht so schlimm.
Ja, es ist so, mich begeistert es halt einfach auch so total, weil kein Video nichts kann das transportieren. Also Videos sieht man natürlich auf meiner Instagram-Seite, sieht man ja, und gibt es ja ganz viele Videos, die ich da poste. Eine Live-Behandlung ist nochmal völlig was anderes und es berührt eigentlich wirklich die Menschen auch immer so, wie ihre Tiere da agieren. So habe ich mein Tier eben noch nie erlebt oder wie man das. Das ist einfach schon fantastisch, live zu sehen, weil man es ja immer nicht glaubt. Kann meiner das? Ja, der kann das. Sicher. Die Nicole möchte noch was.
Ja, genau. Ich glaube, es geht ja auch im Endeffekt immer darum, eben dieses wirkliche Ernstnehmen der Tiere, ne? Dass man sie wirklich ernst nimmt in dem, was sie tun und dass man eben halt auch erstmal beobachtet. Und auch die zu dem Thema Vergiftung ist es ja auch oft so, dass den Tieren, ich sag mal, dieses etwas beschnüffeln, erkunden oder sich Gedanken drüber machen, auch ja regelrecht verboten wird, abtrainiert wird. Ne, dass sie ja gar nicht mehr die Ruhe und die Zeit haben, sich Dinge auch genauer anzuschauen. Ich habe das auch schon mal gehört oder beziehungsweise bin ich da auch so, dass ich da bei jedem Thema die Tiere mitentscheiden lasse. Und soweit ich weiß, vielleicht kannst du das bestätigen, können Tiere durchaus auch mit einschätzen, ob bestimmte Medikamente ihnen gut tun, beziehungsweise ob sie vielleicht an einem Tag Schmerzmittel brauchen, an dem nächsten Tag nicht.
Absolut, kann ich dir absolut zustimmen, habe ich das Beispiel bei meinem alten Hund. Also mein Hund ist jetzt 16. Ich war vor 2 Jahren auch mal eben zum Herbstultraschall bei ihr, weil ich gedacht habe, okay, ich möchte mal nachschauen lassen. Und dann meinte der Tierarzt so, man könnte, weil ich gedacht habe, oh Mensch, wenn der Sommer kommt und dann ist sie so kurzatmig und so. Ja, wir können das mit dem klassischen Herzmedikament probieren. Okay. Und dann wollte ich ihr das geben. Sie hat es halt nicht genommen. Sie hat es halt immer ausgespuckt. Sie hat immer ich konnte die Tablette nirgendwo verstecken. Sie hat es immer ausgespuckt. So, jetzt 2 Jahre später habe ich wieder einen Herzultraschall machen lassen, weil ich gedacht habe, ist vielleicht das. Ich dachte, die hat einen Herzhusten, weil sie nachts ein paar Mal so gehustet hat. Aber gedacht, jetzt lasse ich es doch mal checken. Nee, sie hatte eine Kehlkopfreizung. Aber es waren die Werte ein bisschen schlechter bei ihr. Er war erstaunt, dass es so stabil geblieben war. Sie hat jetzt aber auch die letzten 2 Jahre immer ihre Herzöle bekommen von mir, die sie sich da ausgesucht hat. Jetzt geben wir ein Herzmedikament und jetzt nimmt sie es. Und das ist, finde ich, so spannend. Das hatte ich mal mit einem anderen Medikament auch. Da hatte sie auch eine Kehlkopfgeschichte irgendwas und dann hat sie eine Antibiose bekommen und sie hat es 9 Tage genommen, am 10. Tag nicht mehr. Und die hat mir vorher die Tabletten von der Hand gefressen. Und das ist schon auch so funktioniert. Also auch zum Beispiel mit Homöopathie sehe ich das auch. Da hatte ich einen Fall mit dem Ochsen, 1300 Kilo Lebendgewicht. Also ne, mit dem haben wir auch mit den Ölen gearbeitet. Mega spannend, wie der. Also das war so berührend, wie der kommuniziert hat. Und den haben wir die Globulis auch so wählen lassen. Und er hat halt, der hatte einen Glauenabszess. Und er hat halt ganz klar gewählt, wie viel Globuli er wann wollte. Und das hat mich einfach auch so fasziniert. Deswegen kann ich auch immer wieder nur sagen, gebt den Tieren eine Stimme, lasst sie mitentscheiden. In so vielen Dingen des Alltags kann man sie mitentscheiden lassen. Und da ist halt so, vor allem gucken Sie wirklich einen Weg. Oder wenn ein Hund irgendwas nicht frisst, fangt nicht an, das immer aufzutoppen. Da stimmt irgendwas nicht. Ja, also ich meine, ich kann natürlich keine Allergie wegduften oder so, wenn ein Hund eine Unverträglichkeit für was hat. Das ist auch immer so bei so Nahrungsgeschichten, wo ich sage, wir müssen erstmal klären, verträgt der Hund das alles, was er bekommt? Ja, und dann gucken wir weiter. Weil man kann gegen sowas nicht, ja, wenn der kein Rindfleisch verträgt und ich gebe dem ständig Rindfleisch, da kann ich auch kein antientzündliches Öl geben. Ja, also ich meine, der Hund nimmt es natürlich immer, aber ich kriege das damit natürlich nie weg. Ich muss halt dieses Allergen wegkriegen, sozusagen, oder diese Unverträglichkeit von den, also diesen Stoff wegnehmen. So, genau. Aber ansonsten hat man eben schon gigantische Möglichkeiten, sein Tier einfach zu unterstützen und zu begleiten. Und auch bei chronischen Themen habe ich ganz tolle Erfolge. Leishmaniose-Hund, den begleite ich seit 3 Jahren. Und der hatte wirklich schlimme Schübe. Der ist jetzt schon lang schubfrei und der Titter ist nicht mehr nachweisbar. Ist auch spannend, ne? Und seine Xanthinsteine sind auch verschwunden, die er durch das Allopurinol, er bekommt Allopurinol und hatte Xanthinsteine, die sind verschwunden. Also von daher, da ist schon, aber sie arbeiten natürlich wieder, sind wir bei dem, die müssen halt schon die Zeit investieren und dann ist echt vieles, vieles möglich. Ute.
Ja, das ist super spannend. Und jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Und zwar, es ist ja auch interessant, wie Hunde sich verändern, wenn du bestimmte Umstände veränderst. Du hast damals, ich weiß nicht mehr genau, wie du es wörtlich gesagt hast, letztes Jahr, die Hunde, die roh gefüttert werden, die wählen ganz anders von den Sachen, die man ihnen anbietet. Also wesentlich weniger Entgiftungssachen und so. Und ich weiß nicht mehr genau, wie du es gesagt hast. Vielleicht fällt dir das nochmal ein. Und wie der Maxl zu mir kam, der hat ja ganz billiges Industriefutter gekriegt und Süßigkeiten. Schokolade und Kekse und alles, alles, alles. Also der war ein Vierteljahr bei mir, hat nie bei mir gebettelt, weil ich ja vegan bin und das fand er nicht so spannend, was ich esse. Und dann hat mein Mann mal Eisschokolade gemacht und dann hat er bei mir gebettelt. Ja, weil er bei seiner Oma vorher halt immer die Eisbecher ausschlecken durfte. Und nach einem Jahr wollte er es nicht mehr. Also, weil wir doch vorhin gesprochen haben wegen Vergiftung, wie sich die Hunde vergiften. Und ich glaube, dadurch, dass wir oft so viel verrücktes Zeug in die Hunde reinstopfen, das ist wie bei uns selber. Wenn wir ständig industriell, also wir kommen dem nicht aus dem industriell gefertigten Zeug, das ist klar, wir können nicht alles selber machen und selber erzeugen. Bestimmte Dinge musst du kaufen, das geht nicht anders. Aber wenn wir ständig allen möglichen Industriequatsch in die Hunde reinstopfen und das noch dazu in rauen Mengen, dann glaube ich, verlieren die auch das Gefühl für ihre Bedürfnisse und für das, was sie brauchen, oder?
Jein, was jetzt die Zoopharmakologie, also was die ätherischen Öle oder so angeht, das Verhalten verlieren sie nicht. Das kann man immer, also das bleibt immer. Aber es ist natürlich so, ich meine, wir wissen auch, dass Süßigkeiten nicht gesund sind. Und wer Schokolade liebt, ja, der isst da auch mehr, als er vielleicht sollte, weil es halt einfach gut schmeckt. Und das, was ich dir damals erklärt habe, ist jetzt nicht die Rührfutterung, sondern es ist halt so, wenn jetzt Hunde industrielles Futter haben, dass die ganz gerne eben so Sachen wie Gerstengraspulver, Hagebuttenschalen, also so frische Sachen, was ich da so anbiete, dass die einfach an frische Stoffe rankommen. Weil das Trockenfutter wird ja dargestellt, alles perfekt in dem Futter drin oder so, aber denen fehlen halt frische Produkte. Und dann wollen die ganz gerne eben aus meiner Kräuterkiste was, während Hunde, die halt bedarfsgerecht, ob es, also die halt frisch gefüttert werden, ob es jetzt gekochtes, frisches Essen ist oder wie auch immer, das ist ja, bleibt ja jedem überlassen, und die halt auch frisches Gemüse oder sonst irgendwas bekommen, die wählen oft nicht diese Hagebuttengeschichten und so weiter. Ne? Also das ist so, also diesen Enzymsupport vorher, das wählen die eher nicht. Also da sieht man oft den Unterschied, oder dass die halt auch so Spirulina-Algen und sowas, das fressen eher Hunde, die Trockenfutter bekommen, als wie jetzt frisch gefütterte Hunde. So, den Unterschied sieht man schon. Ja. Aber wie gesagt, selber ist es so, die Domestikation hat dieses Verhalten nicht verändert. Also ich meine, wie gesagt, wenn ich an den Ochsen jetzt auch denke, an dem Adam, ich meine, der ist ja auch domestiziert und steht im Stall und der konnte sehr, sehr sauber wählen. Ne? Und das war für mich extrem spannend, der erste Ochse. Wie redet denn der mit mir? Und er hat so schön gesprochen. Das hat mich so zutiefst berührt, wie der gesprochen hat. Und da hat halt jedes Tier oder jede Tierart so ein bisschen seine eigene Körpersprache. Aber nichtsdestotrotz sind die Augen mit eines der wichtigsten Kommunikationsmittel. Also das muss man schon auch sagen. Die verraten sehr viel. Ja, die Nicole möchte noch was wissen.
Die Zoopharmakognosie ist ja, glaube ich, auch deshalb so wichtig oder insgesamt so ist es wichtig, den Hunden überhaupt die Möglichkeit zu geben, an solche Stoffe ranzukommen oder überhaupt die zur Verfügung zu kriegen. Ich sag mal, ich denke mal jetzt an so einen Hund in der Stadt, der hat ja kaum noch Möglichkeiten, irgendwas auszuwählen.
Absolut, ganz genauso sehe ich das auch. Also das ist ja, und dann wird es ja alles sofort verboten. Ute, du hast es, glaube ich, gesagt, mit dem Auseinandersetzen. Das ist auch ein Ding. Wir lassen Hunde heute. Man hat immer gleich Angst, oh Gott, jetzt frisst er das gleich oder so. Und da ist es auch so, diese Gelassenheit halt zu haben oder halt, natürlich soll, wenn jetzt wo Giftköder ausgelegt werden, bin ich natürlich respektvoll, also, und achtsam in der Stadt und gucke natürlich, dass mein Hund da nicht irgendwie alles Mögliche reinfrisst. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf einer Wiese bin und er fängt da an, Grashälmchen zu knabbern oder halt eben bestimmte Kräutlein zu essen, dann lasse ich den das natürlich fressen. Also ich lasse das meine Hunde fressen, weil das einfach ja dann, die wissen schon, warum sie das tun. Ich meine, wie gesagt, man muss schon unterscheiden auch zwischen Nahrung und Medizin. Also Nahrung ist ja eher, also sage ich mal, primäre Pflanzenstoffe schmeckt eher neutral und die Medizin oder die sekundären Pflanzenstoffe, das ist ja das Wichtige in der, um die geht es ja letztendlich, um die sekundären Pflanzenstoffe, die schmecken ja in der Regel bitter, wenn sie nicht benötigt werden oder eher unangenehm. Und dann wird es normal eben nicht gefressen. Ihr erinnert euch an diese Geschichte mit den Affen. Diese Vernona amygdalena ist hochgiftig, heißt auch Ziegenkiller. Und die wird normal nicht gefressen. Und die, ich meine, die Affen fressen es jetzt auch nicht, aber die kauen auf dieser Markröhre, die schälen die Rinde, lutschen da drauf rum 20 Minuten und dann schmeißen sie das Ding weg und dann gehen sie erstmal schlafen. Und Tiere, die gesund sind, nehmen das nicht.
Wie schlau die sind, dass die wissen, dass sie es erschälen müssen, gell?
Ja, aber das ist,
Das ist doch unfassbar.
Aber das ist das Gleiche, wenn ein Hund Erde frisst, der frisst nicht oben weg, sondern der grabt ein bisschen tiefer, dass der, dass, wo viel Keimbelastung drin ist, dass das weg ist. Weil der will ja an das, was da drunter ist, dran. Ich finde auch so, die Zoopharmakognosie ist so augenöffnend. Wenn man mal anfängt, hinzuschauen und genauer zu beobachten, dann sieht man plötzlich, ah, das macht der. Oder auch dieses, wenn, das ist auch so ein Aha-Erlebnis für die Menschen, wenn sie dann mit den Ölen arbeiten und sie sehen, ihr Hund zeigt ihnen, ja, ich möchte das bitte aufgetragen haben. Das ist immer so, also da sind schon oft Kunden mit Tränen, auch wenn ich mit den Tieren gearbeitet habe, dass die dann echt, da sitzen die fast heulend daneben, weil ihr Hund so spricht. Auch Hunde, die sich anfassen lassen, die normalerweise nicht von Fremden berührt werden wollen. Aber das geht natürlich auch nur, weil ich nicht übergriffig bin, sondern weil ich halt auch, ich frage halt. Ne, ich zeige ihm das, möchtest du das? Und dann zeigen die das, wenn die das wollen. Wie gesagt, ich habe auch schon mal, ein Hund hat mich, musste mich auch schon mal trailen, dass ich mit ihm arbeiten durfte, weil es hieß, also wenn er mich getrailt hat, dann geht das wunderbar. Ich kann aber nicht zu ihm nach Hause kommen. Also auch das haben wir passend möglich gemacht. Ne? Oder ich bin, weil ich ja mit meinem Zoopharmakognosie-Mobil durch Deutschland, Österreich und Schweiz fahre, und die Leute halt zu Hause besuche, haben wir auch schon so gehabt. Ich sitze im Auto, wir haben einen Zoom-Link, weil der Hund halt so territorial ist, dass keiner rein darf. Dann habe ich meine Öle mit reingegeben und dann haben wir halt so begleitet. Also, das ist für mich auch der oberste Grundsatz. Wir finden immer eine Lösung, dass es für das Tier, dass es am besten mit der Situation zurechtkommt. Ne? So, also das immer. Also ich hatte wirklich auch noch kein Tier, das nicht mitgemacht hat. Noch keines.
Ja, möchte ich ganz kurz bestätigen. Indiana ist ja sehr zu Hause, also die ist ja lieb, nett und freundlich zu allen Leuten, aber es ist nicht gut, wenn die Physiotherapeutin zu uns kommt. Es ist besser, wir fahren zu ihr hin. Du konntest super mit ihr arbeiten, möchte ich mal bloß zum Schluss noch bemerken.
Danke. Ja, ich finde es auch immer eine Ehre. Also ich muss echt sagen, ich bedanke mich auch immer bei den Tieren. Was manchmal auch spannend ist, wenn man Tiere hat, die sehr gut im Training stehen, die halt ganz viel leisten, ich will das auch ja überhaupt nicht bewerten, dann ist es halt auch oft so, dass die eine Zeit lang brauchen, bis sie merken, dass ich von ihnen nichts erwarte und dass sie entscheiden dürfen. Ich lade sie ein, ich biete ihnen was an und sage, guck, und spreche dann halt auch mit denen immer und sage auch ganz oft, du darfst dich entscheiden, du musst nicht, du kannst, wenn du möchtest. Und dann dauert es manchmal so, keine Ahnung, Viertelstunde oder 20 Minuten, bis die plötzlich kapiert haben, ach, das machst du. Hey, das ist ja cool. Und dann fangen die an zu interagieren und plötzlich ist Herrchen ausgeblendet. Oder ich habe manchmal auch Leute, wo ich sage, du lehn dich jetzt bitte mal etwas zurück, nimm dich gedanklich etwas raus von deinem Hund und lass ihn mal machen. Weil die ganz oft immer gucken, was, wie, darf ich, soll ich, was, wie, wo, wo. Ne? Und dann sage ich, hey, nimm dich mal raus. Also ich muss die Leute schon auch immer anleiten. Die sollen natürlich viel sehen, weil sie sollen ja auch was lernen. Aber dieses, hey, gib deinem Hund die Chance, das Vertrauen, er weiß es. Er weiß es einfach. Punktum. Und dann muss ich ihn halt auch auslassen und muss sagen, okay, du darfst entscheiden. Das ist ja für mich auch der Vorteil. Ich komme ja unbedarft an so ein neues Mensch-Hund-Team ran, habe ja keinerlei Erwartungen an die und lasse mich halt einfach auf die Situation ein, was da passiert. Und habe nicht die Erwartung, der Hund muss dies oder jenes tun. Ich weiß nur ganz sicher im tiefsten meines Inneren, dass sie mitmachen. Das weiß ich. Da zweifle ich nie dran. Und habe auch das Vertrauen eben in die Tiere, dass sie einfach, dass sie genau wissen, was sie brauchen. Sabine.
Das finde ich jetzt mega als Schlusssatz von dir. Vertrau deinen Hunden, hör ihnen zu, denn sie wissen ganz genau, was sie brauchen. Das zieht sich ja durch unsere ganze Arbeit hier. Und wie du das auch sagst, mit diesen gut durchtrainierten Hunden, das ist halt immer so. Die von denen verlangt man, dass sie uns zuhören. Das heißt, die Hunde stehen auf Empfang und warten darauf, dass wir ihnen etwas gestatten oder halt auch nicht. Und der richtigere Weg oder der feinere Weg wäre halt, hört den Hunden zu. Und wenn ich meinem Hund zuhöre, dann spricht er auch mit mir. Und je mehr Antworten kriegt, desto deutscher, desto mehr spricht er mit uns. Liebe, liebe Claudia, ich mag mich jetzt an der Stelle ganz, ganz herzlich für deine Zeit bedanken und für diese echt spannenden Ausführungen. Also an alle da draußen, es lohnt sich da mal hinzuschauen. Die Claudia ist 2, 3, 5 Mal im Jahr, es wird immer mehr, Touren mit ihrem Zoopharma-Cognosie-Mobil unterwegs in ganz Deutschland. Das wird sie auch auf ihrer Seite immer mal schreiben, wann die Termine sind. Also wer die Gelegenheit hat, scheut euch nicht, sie anzusprechen. Mit Sicherheit kann die auch einen Schlenker beim einen oder anderen noch rausfahren. Oder vielleicht gibt es in der Gegend ein paar mehr, die sich zusammentun. Es ist wirklich, wirklich eine feine Geschichte und eine klasse Methode, noch mehr von seinem Hund zu lernen, ihn noch feiner beobachten zu lernen und noch mehr den Hut vor ihm ziehen zu können, wie schlau er doch ist. Und wie dumm wir manchmal sind. Lieben Dank, liebe Claudia.
Danke, dass ich da sein durfte.
Vielen Dank, liebe Claudia Muxfeld. Den Kontakt zu ihr und den Trainerinnen verlinken wir dir wie immer in den Shownotes dieses Podcasts. Und da gibt's auch den Link zum Opener-Song Jenny's Theme made by audionetics.com. Wenn dir dieser Podcast gefällt, schenk uns gerne Bewertung oder einen Kommentar auf dem Portal, auf dem du uns hörst, denn das hilft anderen, Good Vibrations zu finden. Eine Weiterempfehlung ist natürlich auch immer toll. Zum Schluss geht unser Dank wie immer raus an die Stimme im Opener, meinen lieben Radiokollegen Jan Seifert. Mein Name ist Bianca Piotrowski, ich bin die Produzentin dieses Podcasts und wir kennen uns vielleicht schon aus Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Bis zu einer neuen Runde Good Vibrations. Habt eine entspannte Zeit mit euren Hunden.
Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.